Ja, liebe Geschwister, jetzt haben wir gleich zwei passende Lieder gesungen. Das Lied, was der Klaus vorgeschlagen hat am Anfang, das war auch sehr schön und sehr passend für das heutige Thema. Ich möchte euch zu Beginn einen ganz kurzen Abschnitt aus einem Artikel von Michael Klunowski vorlesen mit dem Titel Deine Mutter. Den Artikel hat er zum ersten Mal, glaube ich, zu einem Muttertag schon vor Jahren veröffentlicht. Diesen Artikel, den kann ich übrigens empfehlen, wen das mal interessiert. Und insgesamt hat er das Anliegen, die übergroße Bedeutung der Mutter im Leben eines jeden Menschen hervorzuheben. Und er schreibt dort an einer Stelle, nur die Mutter kann jenen ungetrübten Frieden schenken, von dem Proust spricht, wenn er beschreibt, wie seine Maman ihm Gute Nacht sagte. Marcel Proust ist ein französischer Schriftsteller. Die Verbindung des Kindes zur Mutter ist weit enger und dauerhafter als jene zum Vater. Kein Gekreuzigter, mit Ausnahme des einen, rief nach seinem Vater. Und auch die Schwerverletzten in den Schützengräben brüllten Mama und nicht Papa. Nur diese kurze Passage. Die Mutter ist heute nicht das Thema, sondern der Vater. Kein Gekreuzigter mit Ausnahme des einen rief nach seinem Vater. Klunowski drückt damit so ganz beiläufig aus, dass es höchst ungewöhnlich ist, dass ein Mensch in Bedrängnis nach seinem Vater ruft. Es ist ja weitgehend bekannt, dass Menschen in Extremsituationen wieder Verhaltensmuster zeigen, die man eigentlich von Kleinkindern kennt. Und aus den Kriegsberichten weiß man, dass Soldaten im Angesicht des Todes oder von Gräuel und Schrecken Mama geschrien haben. Nicht Mutter, sondern Mama. Dass sie gewimmert haben wie kleine Kinder. Und dass sie sich sogar wieder wie als Embryo zusammengekrümmt haben wie im Mutterleib und die Finger im Mund hatten. Das ist aber eben nicht albern oder lächerlich, sondern das bewirkt höchste Not. Das ist wie ein archaischer Drang nach Schutz und Geborgenheit. Und es scheint so, dass diese ganzen angelernten Verhaltensmuster, die über die ersten Lebensjahre hinaus dann erworben werden, dass die alle plötzlich wie unnütz abfallen in solchen Situationen. Im Moment der Todesangst äußert sich das kleine, nackte Kind in mir. Nackt und verletzlich und nach der Mama brüllend. Ein Kind ist ja nur bis zu seinem dritten oder maximal vielleicht vierten Lebensjahr irgendwie formbar. Das heißt, in dieser relativ kurzen Zeit erfährt alle wesentlichen Prägungen seines Charakters und seiner Seele. Die Wünsche, Sehnsüchte, Vorlieben, Abneigungen und auch die Ängste. Und das Urvertrauen oder leider auch viel zu oft das Urmisstrauen wird bereits im Mutterleib angelegt. Kein Gekreuzigter mit Ausnahme des einen hat nach seinem Vater gerufen. Der Mensch ist in seinem Urvertrauen auf seine Mutter fixiert. Bis auf den einen Gekreuzigten, unseren Herrn Jesus. Er hat in seinen qualvollsten Stunden nach seinem Vater gerufen. Der Herr ist aber ja auch, wie wir, ein Mensch in dem Mutterleib gewachsen. Und vor diesem Hintergrund erscheint mir das durchaus bemerkenswert, dass er in seinem qualvollen Leiden nach seinem Vater gerufen hat. Aus dieser Überlegung heraus, wie ein Mensch, und der Herr war ja auch genau wie wir ein Mensch, bis auf die Sünde, also vor diesem Hintergrund, den ich euch gerade erläutert habe, wie ein Mensch in höchster Not instinktiv und unwillkürlich reagiert, vor diesem Hintergrund kann dieser Fakt, dass er nach seinem Vater ruft, nur so gedeutet werden, dass der Herr tatsächlich in allererster Linie das Schoßkind seines himmlischen Vaters war. Und diese Bindung muss wohl um vieles stärker gewesen sein als die zu seiner leiblichen Mutter hier auf der Erde. Denn sonst hätte er wahrscheinlich Mama gerufen. Im Zentrum sollen heute drei verschiedene Schriftstellen stehen, die aber für uns am Ende zu einer untrennbaren Einheit verschmelzen werden. Es sind die drei einzigen Stellen in der Bibel, an denen das aramäische Wort Abba steht. Das erste Mal im Markus-Evangelium, in Gethsemane, als seine Seele zu Tode betrübt war, als er in Angst war und heftig betete und als ihn Engel stärken musste, als sein Schweiß wie große Blutstropfen wurde, die auf die Erde fielen. Der Lukas berichtet das so. Ich glaube, dort hat sein menschlicher Körper das erste Mal diese Symptome extremster Angst und Bedrängnis gezeigt. Das sind unwillkürliche Symptome. In dieser Extremsituation äußert der Herr Folgendes in Markus 14, Vers 36. Und er sprach: Abba, Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir weg. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Und er sprach: Abba, Vater. Und ich bin mir fast sicher, das ist maßlos untertrieben, dass er gesprochen hat. Ich habe eine sehr rege Fantasie, meine Frau weiß das. Und ich male mir aus, auf welche Art sich der Herr tatsächlich geäußert hat. Ich erspare euch aber die vielleicht Peinlichkeit, euch das hier vorzuspielen. Wenn ich mir aber vorstelle, dass ich nur noch Stunden entfernt bin von brutalster Folter und von meinem qualvollsten Tod, wenn ich gerade so heftige Angstkrämpfe von Angstkrämpfen geschüttelt bin, dass ich Blut schwitze, dann würde ich zumindest nicht mehr sprechen. Viel wahrscheinlicher wäre bei mir vielleicht ein heftiges Zucken, vielleicht noch ein Stammeln unverständlicher Worte oder Wortfetzen und das Ganze vermischt vielleicht mit unkontrollierten Speichelflüssen und Gesichtskrämpfen. So sähe das bei mir vielleicht aus. Vielleicht auch ein Grund, warum der Herr allein sein wollte. Seine Jünger hätte dieser Anblick vielleicht verstört oder geschockt. Vielleicht hätten sie Angst gekriegt. Wir wissen nicht, wie es war. Wir lesen heute nur, und er sprach: Abba. Das angehängte Vater, was wir in unseren Bibeln lesen, das ist ja nur eine lapidare Übersetzung des aramäischen Abba. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das Abba eine Todesangstäußerung war. Ein Mensch, ein Kind, das in höchster Bedrängnis ruft nach seiner urvertrauten Quelle von Geborgenheit und Leben. Das ist ein unfälschbares Symptom echter Kindschaft. Abba. Ich möchte versuchen, euch dieses Wort noch ein bisschen näher zu bringen. Einige von euch kennen vielleicht die Hintergründe. Für mich war aber ziemlich viel neu dabei. Und nur der Markus gibt dieses Wort in seinem Evangelium an. Und ich muss sagen, ich beginne deshalb langsam, das Markus-Evangelium besonders zu lieben, wegen dieser Geradheit und Schnörkellosigkeit. Und zu Abba im Vers 36 steht in der Fußnote von meiner Bibel: Abba, das heißt Vater in der aramäischen Muttersprache von Jesus. Nüchtern betrachtet ist das wohl so. Und Markus hat das ja an der Stelle schon seinen griechischen Lesern übersetzt. Aber er hat das Originalwort eben auch stehen gelassen, wie an keiner anderen Stelle. Der Herr selber wird ja wohl kaum gesagt haben: Vater, Vater. Ich denke, er hat Abba gesagt. Und diese eine Schriftstelle hat ja die Theologen schon seit jeher beschäftigt. Und im letzten Jahrhundert zunehmend. Kontrovers und emotional wird dort argumentiert. Und in Deutschland ist dieses Thema sogar politisch-moralisch geladen. Man holt zuweilen die Antisemitismuskeule raus. Ich liebe mittlerweile den Markus dafür, dass er das Abba dort im Original stehen lassen hat. Hätte er nur die Vaterübersetzung geschrieben, wäre das alles kein Problem gewesen. Der Herr wäre lückenlos und ohne Schwierigkeiten in die Reihe der Lehrer und Propheten einzuordnen gewesen. Das ist so ähnlich wie mit der Kreuzesüberschrift von Pilatus. Wir haben das in der ersten Stunde davon gehört. Daran haben sich die geistlichen Führer auch gestoßen. Und dieses Abba mit seinen Konsequenzen ist genauso ein wunderbarer Stein des Anstoßes, an dem sich die Geister scheiden lassen, beziehungsweise wo sie entlarvt werden. Aber was ist so schlimm oder so besonders an diesem Abba? Abba ist haargenau dasselbe wie unser deutsches Papa. Von mir aus auch Papi. Das ist eigentlich völlig egal. Genauso wie im Französischen, im Türkischen oder sogar im Chinesischen. Es ist ein Wort, das an unserem Verstand vorbei direkt ins Herz dringt. Und auch dort wird es nur verstanden. Von jedem, egal in welchem Alter. Fast jede Sprache der Welt kennt dieses Wort. Wie sollte es aber auch anders sein? Wir sind ja alle Menschen und miteinander verwandt. Und die alten Theologen, Luther zum Beispiel, die entsprechen noch mit ihrer Theologie zu dieser Stelle dem Wortverständnis im Sinne von Papa. Und in neuerer Zeit, also 1966, hat eine Veröffentlichung von Joachim Jeremias diese eigentlich offensichtliche Auffassung bestätigt und vertieft. Er sieht das Abba, ich zitiere indirekt aus seinem Buch, er sieht das Abba als kindliche Lallform des aramäischen Wortes für Vater ab, eben ähnlich dem vielsprachigen Papa. Diese Form begegne uns nur im Munde Jesu, sonst nirgends in palästinischen Quellen jener Zeit, sodass diese Form Ausdruck der besonderen Vertrautheit Jesu mit Gott und sein ureigenes Wort sei. Vielleicht noch kurz was zu diesem Jeremias. Der hat als Halbwüchsiger von seinem 10. bis 15. Lebensjahr in Jerusalem gelebt. Sein Vater war dort ein leitender Pfarrer in der Erlöserkirche. Und man kann deshalb mit einiger Sicherheit annehmen, dass er die Umgangssprache schon als Kind gelernt hatte. Später ist er promoviert worden in Theologie und Philologie und hat mehrere Professuren inne gehabt. Kaum ein anderer hat so ein breites Bildungsspektrum wie er. Er war im Aramäischen gleichsam zu Hause. Und was ich damit nur sagen will, da war wohl offensichtlich nicht ganz dumm. Und, das ist noch wichtiger, er war vermutlich gläubig. Seine Theologie, dass diese Anrede Gottes mit Abba exklusiv, also ausschließlich von Jesus gebraucht wurde, ist damals in der gesamten christlichen Welt auf sehr fruchtbaren Boden gefallen. Und sogar in der katholischen Kirche, sogar die haben Worte im eucharistischen Hochgebet nach seiner Theologie ausgerichtet. Und ich vermute, genau wegen dieser breiten Wirkung hat sich nur wenige Jahre später schon Widerstand geregt, vor allem von rabbinischer Seite. Man konnte wohl einfach nicht hinnehmen, dass der eigentlich unbedeutende Wanderprediger Jesus von Nazareth, dass der eine intimere Beziehung zum Allmächtigen gehabt haben soll, als die geistlichen Größen damals und heute. Deshalb macht man heute dieser Theologie den Vorwurf des Antisemitismus. Und man hat intensive Forschungen betrieben, um die Einmaligkeit der Abba-Gottesanrede von Jesus zu relativieren. Und so haben angeblich schon vor und nach Jesus auch andere einzelne Rabbiner Gott so angesprochen. Und darüber hinaus wäre das ohnehin eine übliche Anrede gewesen. Für mich hat das persönlich aber einen sehr intensiven Beigeschmack von Eifersucht und Missgunst, mehr nicht. Heutzutage spricht man dem Wort Abba mehrheitlich den intimen Papa-Charakter ab. Abba hieße demnach einfach Vater oder meinetwegen noch mein Vater. Ich würde aber darauf beharren, dass Abba nichts anderes als Papa heißt. Auch wenn ich damit vielleicht als ein sentimentaler Spinner gelte. Und nicht umsonst habe ich euch in der Einleitung von Mama schreienden Soldaten erzählt. Denn es ist leider nicht zu leugnen, dass Menschen in extremster Bedrängnis unwillkürlich handeln. Jedes Schamgefühl weicht da, jedes anerzogene Benehmen verschwindet und jede Maske fällt. Der Mensch, so wie er wirklich ist, kommt zum Vorschein. Eine Feuerprobe, könnte man sagen. Und ich behaupte, im Angesicht des Todes hätten alle dieser angeblich Abba-rufenden Rabbiner eben nicht Abba, sondern ganz unwillkürlich und profan Mama geschrien. Nur unser Herr hat, während er Blut schwitzen musste, Abba gerufen, unwillkürlich, als erster und als einziger. Und damit hat er offenbart, wessen Kind er wirklich ist. Ich liebe dieses Wort Abba. Vor ungefähr 6 Jahren hat es begonnen und es wird stetig stärker. Und Abba, das ist nicht nur ein Wort. Ich habe gelesen, dass noch heute jüdische Kinder zu Hause ihren Vater mit Abba ansprechen. Aber in der Öffentlichkeit das Wort für Vater benutzen. Der Talmud verbietet übrigens angeblich die Anrede Gottes mit Abba. Abba oder Papa, wie wir im Deutschen gewöhnt sind, dieses Wort entzieht sich jeder Kontrolle, jeder Falschinterpretation und es entzieht sich vor allem auch jeder Manipulation. Und das soll wohl so sein. Ich glaube, Gott hat ja ganz absichtlich dieses Wort setzen lassen. Und schon bei jedem Kleinkind entfaltet sich unbewusst ein ganzes Universum an Gefühlen, Vorstellungen und Assoziationen, wenn es dieses Wort hört. Natürlich nur insofern es einen liebenden Vater kennt. Und diese Gefühlswelt, ausgelöst einfach durch das Aussprechen von Papa oder jemanden zu ansprechen, diese Gefühlswelt bleibt bis zum Tod erhalten. Das ist so grundlegend und so tief drin, so tief in unserer Seele verankert, da kommt unser Großhirn nicht dagegen an. Kinder, die noch kaum Scham kennen, die reden ihren Vater immer und überall so an, mit Papa, Papi oder vielleicht noch Vati. Und später, vielleicht in der Pubertät oder auch nach der Pubertät und vielleicht auch noch im Beisein von Gleichaltrigen wird es dann vermieden. Und bei uns Erwachsenen? Ich kenne viele, die ihre Eltern noch mit Papa und Mama ansprechen. Aber auch viele, die Mutter oder Vater sagen. Und dann gibt es Situationen, wo die, die eigentlich Papa sagen, plötzlich auf Vater umschalten. Oder, und das trifft man häufiger, die Anrede gänzlich meiden. Warum? Versucht das doch mal irgendwie nachzufühlen. Ich möchte euch euren Blick damit noch ein Stück näher an dieses Abba, an dieses Papa führen. Unter welchen Umständen würdet ihr euren Vater nicht mit Papa ansprechen? Ich meine es nicht, ob zu Hause oder in der Öffentlichkeit, sondern wie euer Verhältnis gerade zueinander ist. Ich denke, jeder weiß das in sich drin, ganz instinktiv. Papa geht eigentlich nur, wenn nichts zwischen mir und meinem Vater steht. Sobald Vorwürfe da sind, Schuld, Wut, Enttäuschung oder Bitterkeit, kann ich nicht mehr Papa sagen. Weil Papa eben kein isoliertes Wort ist. Papa ist eigentlich so wie so eine Tuchblume, die die Kinder sich aus ihren Händen entfalten lassen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Aus dem Kinderkreis kenne ich das und das hat mich immer besonders fasziniert, diese Tuchblumen. Deshalb habe ich euch mal diese Tücher mitgebracht und möchte euch das zeigen. Die Kinder, die halten dann immer die Hände zusammen und dann, ich glaube immer zu dem Lied mit diesen Blumen, die sich entfalten, öffnen sie ihre Hände und es kommen dann diese Tücher hervor und sieht aus eben wie so eine Blütenpracht. Und ich denke, dieses Papa aussprechen, wenn ich es bewusst sage, dann entfaltet sich genau so ein Blumenstrauß von Gefühlen. Das Papa, das drückt Vertrauen und Respekt aus. Unterordnung in Liebe. Papa drückt eine heile Beziehung aus. In Papa klingt Liebe mit, Dazugehörigkeit, eins sein, sich einig sein. Und wenn du deinen Vater so ansprichst, entfaltet sich diese Schönheit, eben wie diese Blume, unbewusst. In euren Herzen werdet ihr diese Schönheit und Verbundenheit spüren. Besonders, wenn man das nach langer Zeit mal wieder tut. Versucht das mal. Ein bisschen Mut und Überwindung gehört natürlich schon dazu. Den elenden Stolz überwinden. Jeder kennt das zur Genüge. Und es erfordert natürlich auch Mühe, die Dinge auszuräumen, die vielleicht zwischen euch stehen, wenn Vergebung notwendig ist. Diese Wärme aber, den Frieden zu fühlen, der vielleicht von einer heilenden Wunde ausgeht, das ist unvergleichlich. So möchte ich euch ermutigen, eure Vater- und Mutterbeziehungen zu reinigen, damit ihr wieder Papa und Mama sagen könnt und vielleicht Frieden dadurch findet. Jetzt ein kleiner Gedankensprung. Ich weiß nicht mehr genau, wann es war, vielleicht vor ungefähr 7 oder 8 Jahren. Da hatte ich auf Arbeit fast schon eine beiläufige Begegnung mit einem Mann. Der war zu uns ins Institut gekommen, als ein Vertreter einer Firma, die uns was für ein Projekt anbieten sollte. Und wir saßen also so zusammen. Und als wir mit unserem dienstlichen Gespräch fertig waren, habe ich ihn noch zum Ausgang gebracht. Und ich glaube, er hatte auf seiner Rückseite der Visitenkarte irgendeinen Bibelvers stehen oder hat irgendwie im Gespräch was in der Richtung erwähnt oder Andeutung gemacht. Ich weiß es nicht mehr genau, ist auch egal. Auf jeden Fall war ich mir sicher, dass der Christ sein muss. Und ich habe ihn also noch bis raus auf dem Parkplatz begleitet. Und als wir da jetzt nur noch zu zweit auf dem Parkplatz standen, habe ich ihn auf sein Christsein angesprochen. Und wir kamen sofort ins Gespräch. Wie als ob wir beide die ganze Zeit nur auf diesen Moment gewartet hätten. Als ob das vielleicht der eigentliche Sinn des Besuchs war. Und wir haben viel über Verschiedenes geredet, über Familie, Kinder, Gemeinde. Wir standen eine gefühlte Ewigkeit dort. Und dann zum Schluss teilte er mir noch mit, dass seine Gemeinde in so einer Vaterherzbewegung mitmacht. Vom Vaterherz bewegt. Das kannte ich bis dato nicht. Aber seitdem, das hat mich seitdem nicht wieder losgelassen. Diesen Mann habe ich nie wieder getroffen. Und seine Firma, die hat auch nie was mit uns zusammen gemacht. Wir haben nie wieder miteinander zu tun gehabt. Aber mein Glauben hat sich seit diesem Tag verändert. Der Beginn einer Veränderung. Und der Same dazu wurde durch diesen Mann gelegt. Und ich deute diese Begebenheit nach Matthäus 11, Vers 27, wo der Herr sagt, alles ist mir übergeben worden von meinem Vater, und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater, noch erkennt jemand den Vater als nur der Sohn und der, dem der Sohn ihn offenbaren will. Und der, dem der Sohn ihn offenbaren will, das erlebe ich seit ungefähr 6 Jahren, seit dieser merkwürdigen Begegnung. Und ich möchte heute versuchen, in euch den Wunsch zu wecken, euren himmlischen Vater kennenzulernen, wer das bis jetzt noch nicht konnte. Dass euch das ein Herzenswunsch wird, eine Sehnsucht. Und ich bin ja davon tief überzeugt, dass alles Zwischenmenschliche hier auf Erden sein Vorbild im Himmel hat. Uns ist die Ehe gegeben als Abbild der Beziehung zwischen Christus und seiner Brautgemeinde, damit wir das spürbar erfahren können. Das Materielle ist Manifestation des Geistlichen. Und auch das Vatersein hier auf Erden ist so ein Abbild. Und das möchte ich gleich hier an der Stelle einfügen. Das Vatersein hier auf Erden beschränkt sich nicht auf leibliche Kinder. Im Gegenteil, ich glaube, eine Vaterrolle kann jedermann für Jüngere übernehmen. Paulus ist uns dafür das prominenteste Vorbild. Er hatte keine leiblichen Kinder und er war noch nicht mal verheiratet. Trotzdem ist er Jüngeren wie ein Vater gewesen. Wir kennen die Namen. Und ich denke, das ist sogar noch höher einzuschätzen, als nur in Anführungsstrichen die Vaterrolle in der eigenen Familie auszufüllen, was ja auch oftmals unfreiwillig und deshalb mehr schlecht als recht geschieht. Auch bei uns gibt es in der Gemeinde Männer, die keine leiblichen Kinder haben. Und es gibt auch Jüngere, die einen Vater gebrauchen könnten, deren leiblicher Vater vielleicht seine Aufgabe verfehlt hat. Oder auch außerhalb Jugendliche, die ihren leiblichen Vater nie kennengelernt haben. Es gibt tatsächlich einen riesigen Mangel an Vaterschaft. Manche sprechen sogar von einer vaterlosen Gesellschaft, von unserer Gesellschaft. Das nur am Rande. Die irdische Vaterschaft ist Abbild der himmlischen. Und was kann ich in diesem Bild erkennen? Ich erkenne darin, mein Freud und Leid mit meinen Kindern ist das gleiche wie sein Freud und Leid mit mir. So wie sich meine Kinder mir gegenüber verhalten, so verhalte ich mich gegenüber meinem himmlischen Vater. Nur umgekehrt gilt das nicht. Die Freude und das Leid, das meine Kinder durch mich erfahren, ist überhaupt nicht zu vergleichen mit dem, was ich durch Gott erfahre. Ganz einfach aus dem Grund, weil ich ein sehr fehlerhafter Vater bin im Vergleich zu ihm. Aber ich kann von ihm lernen. Er hilft mir, wenn ich ihn darum bitte. Und das muss ich sehr oft. Herr, hilf mir bitte, ein guter Vater zu sein. Diese ständige Bitte kann ich empfehlen. Ich habe damit gute Erfahrungen gemacht. Ich habe sehr viel Grund zum Danken, was meine Kinder betrifft. Das ist keine Frage. Aber ich sehe auch täglich, wie anstrengend der Ungehorsam ist. Und auch das Nicht-Zuhören, wenn man was sagt. Aber Gott geht's mit mir nicht besser. Jedes Mal, wenn ich über meine Kinder stöhne, kann ich vor meinem geistigen Auge meinen Vater sehen, Gott, wie er mich dann ansieht. Und mir wird wieder bewusst, dass er mit mir, was er mit mir für Mühe hat, ohne zu stöhnen. Und das bewirkt Demut und Dankbarkeit. Das ist das Anstrengende und das sind gleichzeitig meine Lektionen. Ich bin wirklich dankbar dafür, auch wenn ihr das vielleicht nur schwer glauben könnt. Es gibt aber auch viel Freude. Und ich schäme mich, wie viel ich davon täglich mit meinen Kindern erleben darf, weil ich selber meinem Vater im Himmel im Vergleich wenig Freude mache. In diesem Abbild der Vaterschaft erkenne ich aber noch was anderes sehr Wesentliches. Etwas, das mich erst seit Kurzem bewegt. Das ist mir erst seit Kurzem klar geworden. Warum sind kleine Kinder so unbeschwert? Und warum sind wir Erwachsenen oftmals so niedergedrückt? Gerade meinen Jungs, die jetzt langsam groß werden, predige ich oft, dass sie endlich selbstständig werden sollen, dass sie selber für ihr Tun gerade stehen müssen. Die verlassen sich immer wieder drauf, dass Papa und Mama die Kartoffeln aus dem Feuer holen, wie man so schön sagt. Warum verlassen sich Kinder manchmal so völlig unverschämt auf ihre Eltern? Ich denke, es ist einfach, weil sie die Erfahrung gemacht haben, dass die Eltern ja doch immer wieder helfen. Aber ist diese Einstellung so falsch? Sind das die kranken Charaktere? Oder nicht vielmehr die Kinder, die sich nur auf sich selbst verlassen können, weil ihre Eltern sie immer enttäuscht haben? Wer von beiden hat mal die besseren Voraussetzungen, auf den himmlischen Vater vertrauen zu lernen? Das muss ich euch wohl nicht beantworten. Natürlich die, die schon ihren leiblichen Eltern vertrauen konnten und sich auf sie verlassen konnten. Solche Eltern, die sie immer wieder unverdient aus brenzlichen Situationen rausgeholt haben, an denen sie vielleicht selber schuld waren und in die sie sich selber gebracht haben. Würde denn unser himmlischer Vater was anderes tun? Ist nicht unsere tägliche Hoffnung, dass er uns immer wieder einen Neuanfang schenkt? Gerade eben ganz unverdient. Immer wieder neu sitzen wir in der selbstverschuldeten Misere und immer wieder neu hilft er uns raus. Nur warum tut er das? Wegen dem Geist in uns, der Abba ruft. Der Geist von dem einen, der schon vor 2000 Jahren in Gethsemane unter Blutschweiß Abba gerufen hat. Nur wegen ihm sind wir wieder zu Kindern geworden. Sein schmerzhafter Gehorsam hat es möglich gemacht. In Römer 8, Vers 15 steht, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Und Galater 4, Vers 6, weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft, Abba, Vater. Der Geist unseres Herrn Jesus Christus ist es, der Papa in uns ruft, der in uns die Geborgenheit unseres himmlischen Papas ziehen möchte. Wie in Sprüche 23 steht, gib mir, mein Sohn, dein Herz und deine Augen lass an meinen Wegen gefallen haben. Die kleinen Kinder sind so unbeschwert, weil sie sich auf ihre Mama und ihren Papa ganz verlassen. Kein einziges, kein kleines Kind käme auf den Gedanken, daran zu zweifeln. Das ist Glaube. Das ist das Himmelreich. Und dort kommen wir nur hinein, wenn wir wieder so werden, wie diese Kleinen, die Papa sagen. Ich habe diese Sehnsucht, dieses kleine, nackte Kind in mir, aus diesen schweren Ketten des Misstrauens und der Angst zu befreien. Ich kann das aber selber nicht. Niemand kann das. Nur der Herr kann das. Weil er als erster und einziger diesen allmächtigen Gott Abba nennen durfte. Und wir dürfen es auch. Denn wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Sind wir also mutig und kommen zu diesem Vaterherz. Dieses Wort Papa bedeutet für ein kleines Kind so viel. Und nur für Satan ist es unerträglich, die Gotteskinder in Zärtlichkeit mit ihrem Vater reden zu hören. Sprechen wir doch dieses Papa im Gebet einfach aus und lassen uns diesen Reichtum, der darin liegt, von ihm schenken. Er lädt uns ein. Kommt her zu mir, alle ihr mühseligen und beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Das ist die Einladung an euch, in die Geborgenheit und Sicherheit vom Vaterhaus zu kommen. Eure Sehnsucht soll dadurch geweckt werden. Das ist die Verheißung. Es gibt aber auch viel zu viele Menschen, die sich nicht vorstellen können, wie ein liebender Vater ist. Einfach deswegen, weil sie nie von ihrem leiblichen Vater geliebt worden sind oder auch nie einen hatten. Denen möchte ich sagen, bei deinem himmlischen Vater musst du nicht stark sein. Du darfst schwach sein. Du kannst kommen, wie du bist. Du darfst weinen. Du darfst vertrauen, weil du gewollt bist. Er empfängt dich, er umarmt dich, er hält dich und er trägt dich. Du bist angenommen, wirklich willkommen. Er sehnt sich nach dir. Bei ihm wirst du sicher sein. Der Krieg ist dort zu Ende. Du bist zu Hause. Die Ewigkeit des Friedens ist angebrochen. Aber, mein lieber Vater, Amen.